In der Verliebtheit idealisieren wir alle. Und das ist wunderbar. Wir schweben auf Wolke 7 und alles ist rosarot. Und das, was unser Partner gesagt hat, das ist nur göttlich. Aber wir wissen auch, dass wenn die Verliebtheit vorbei ist, wir langsam wieder auf den Boden kommen und dann der Partner plötzlich gute und schlechte Seiten bekommt. Aber das ist auch der Beginn einer realen Beziehung, einer Beziehung in unserer Wirklichkeit, wo jemand nicht nur wunderbar ist, nicht nur wunderschön ist, sondern auch Schwächen und Fehler hat.
Wenn man die positiven Eigenschaften eines Menschen übertreibt, ins Unrealistische übertreibt, spricht man von Idealisierung. Man idealisiert den anderen. Wenn der oder die Angebetete vom Sockel herunterfällt, ist die Enttäuschung groß. Vielleicht merkt man dann, dass die bewunderte Person bestimmte Qualitäten hat, die man selbst auch gerne hätte oder gut gebrauchen könnte. Hinter dem Bedürfnis zu idealisieren verbirgt sich häufig die Sehnsucht nach Sicherheit und Orientierung.
Es ist klar, wir alle brauchen Ideale, Vorbilder, Ziele, an denen wir uns orientieren, nach deren Verwirklichung wir streben können. Ohne sie sind wir einem Gefühl der Leere ausgesetzt und das lebendige Interesse an den Dingen der Welt und an anderen Menschen geht verloren. Wenn das Bedürfnis, und zwar nicht nur des Kindes und des Jugendlichen, sondern auch des erwachsenen Menschen, sich ein Ideal aufzubauen, nicht rechtzeitig adäquat befriedigt wird, werden später oft Führer zweifelhafter Art gesucht oder bestimmte, als richtig angesehene Ziele rücksichtslos verfolgt. Margarete Mitscherlich.
In der Kindheit werden zunächst die Eltern idealisiert. Für ein kleines Kind ist es lebensnotwendig, bewundernd zu Mutter und Vater hinaufschauen zu können, erklärt die Psychoanalytikerin Beate Martius.
Am Anfang des Lebens ist es so, dass die Eltern tatsächlich so viel größer sind, so viel potenter. Die können laufen, die können sprechen, die können die Gegenstände benennen, die können einfach alles. Insofern ist es für das kleine Kind keine Idealisierung, sondern es ist Wahrheit. Die Eltern, die Erwachsenen sind einfach die Größten. Und das Kind fängt an, sich mit diesem Bild zu verbünden. Ich bin genauso, ich bin ein Teil von dir. Und deswegen, weil ich ein Teil von dir bin, bin ich genauso groß.
Sigmund Freud hat hierfür den Begriff Ich-Ideal geprägt. Bei einem kleinen Kind, das seine Eltern als vollkommen erlebt und sie bewundert, dient die Idealisierung dem seelischen Wachstum. Sie bewahrt das kleine Wesen davor, sich hilflos und ohnmächtig zu fühlen.
Wenn man kleine Kinder beobachtet, die stehen auf der Straße und sagen, wenn du bös bist, hole ich meinen Papa. Und der haut dich dann. Das ist die ideale, starke Figur, die einen beschützt. Und dann gibt es auch die Phase, wo das Kind sagt, ich bin genauso toll. Ich bin genauso toll wie mein Papa oder wie meine Mama. Freud hat das Ich-Ideal genannt. Und dieses Ich-Ideal ist ein Teil des Über-Ichs, ein Teil des Gewissens. Wie ich sein möchte, meine Sehnsucht nach Höherem.
Es ist wichtig, dass Eltern diese Idealisierung auch annehmen, ohne zu glauben, sie seien tatsächlich so ideal. Die Entidealisierung kommt irgendwann von alleine und beginnt normalerweise mit der Schulzeit. Allmählich werden die Eltern dann unwichtiger und Freunde immer wichtiger. Wenn Kinder schließlich merken, dass die Eltern vieles doch nicht können und gar nicht so vollkommen sind, wie sie geglaubt haben, ist das für beide Seiten häufig schwierig. Selbstbewussten Eltern fällt es jedoch meist leichter, sich auch mit ihren Schwächen zu zeigen. Der Psychotherapeut Michael Meifert.
Und darüber kann das Kind natürlich auch lernen, dass Schwächen und Unsicherheiten nichts sind, womit man sich nicht auch im Alltag bewegen kann, dass man auch mit denen wachsen kann und dass man sich Unterstützung holen kann und dass man nicht immer ideal, kräftig und stark, unabhängig, autonom durchs Leben gehen muss.
Sich von Illusionen und falschen Idealen zu verabschieden, kann ein lebenslanger Prozess sein. Eine wichtige Etappe ist jedenfalls die Pubertät. Dann werden die eigenen Eltern vom Sockel geholt. Das ist oft ein schmerzlicher und aggressiver, jedoch notwendiger Ablösungsprozess, so Beate Martius.
In der Pubertät stellen sie fest, und das ist normal, dass die Eltern auch ihre Fehler haben. Und sie setzen sich mit den Fehlern auseinander, aber hätten so gerne noch jemand, der diese Idealfigur, diese Kultfigur, dieses Idol sein kann. Und deswegen suchen sie sich das im Außen, und am besten ist jemand, den sie gar nicht kennen oder den sie nur glauben zu kennen.
Der Jugendliche braucht Menschen, die er idealisieren kann, oder Ideale, für die er sich einsetzen kann. Sie helfen ihm, die Lösung von den Eltern einzuleiten und seine von kindlichen Identifikationen geprägten Interessen und Wertvorstellungen zu erweitern und neu zu ordnen.
Die Vorbilder und Kultfiguren ändern sich mit den Zeiten. In den 60er und 70er des letzten Jahrhunderts nahmen zum Beispiel Albert Schweitzer, Che Guevara oder die Beatles diese Rolle ein. Heute heißen die Idole anders, je nachdem in welchem Alter und in welcher Phase Kinder und Jugendliche sind.
Und es ist zum Teil für die Eltern ganz schwierig zu ertragen, wenn die Kinder dann einer Band hinterherlaufen und sagen, die sind aber so süß oder die spielen so eine tolle Musik, und die Eltern denken, die ist schräge, die Musik, und so toll sind die gar nicht. Und sehen, wie sie selbst als Eltern nicht mehr idealisiert werden, aber plötzlich jemand, wo die Eltern das Gefühl haben, der ist es aber nicht wert. Und trotzdem ist es ein notwendiger Entwicklungsschritt.
Nach psychoanalytischer Auffassung gehört zur Idealisierung auch immer die Entwertung dazu. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Jemand, der idealisiert, entwertet automatisch. Und er muss irgendwann enttäuscht werden, weil kein Mensch dieses Ideal halten kann, erklärt die Psychoanalytikerin.
Das hat natürlich auch etwas Aggressives, etwas versteckt Aggressives. Wenn ich sage, ich bin nur bereit, von dir 50% zu sehen. Die anderen 50%, wo du schwach bist, wo du etwas nicht kannst, das gucke ich mir gar nicht an. Damit bist du kein ganzer Mensch für mich. Du Vater, du Mutter.
Die Psychoanalytikerin Anna Freud, Tochter von Sigmund Freud, erkannte, dass Idealisierungen häufig der Versuch sind, mit negativen Gefühlen fertig zu werden. Die Folgen können jedoch fatal sein. Wenn beispielsweise ein Kind sich von seiner Mutter übermäßig kontrolliert fühlt, kann es passieren, dass es, um zu überleben, entweder die idealen Eltern oder sich selbst als Ideal fantasiert. Und das kann später zu Essstörungen führen. Dann wird ein idealer Körper fantasiert, und statt der Mutter wird der eigene Körper zurückgewiesen.
Es wird ein Körper idealisiert, der nicht existent ist. Der real existierende Körper wird abgelehnt, und es gibt in der Fantasie das Bild eines Körpers, was ideal wäre. Wenn Sie ein Foto von sich selbst sehen, sehen Sie sich immer doppelt so dick, als Sie tatsächlich sind. Sie können ausgemergelt und ausgehungert auf dem Foto aussehen, aber die Patienten sagen dann, ich bin zu dick. Das sieht nur keiner. Sie haben ein Bild im Kopf eines idealen Körpers, wie er sein sollte, und der real existierende Körper ist immer schlecht.
Essstörungen gehen häufig einher mit einer Idealisierung der Mutter. Sie zu idealisieren hilft, bedrohliche Gefühle im eigenen Inneren abzuwehren. Auf der bewussten Ebene wird sie für die beste Mutter auf Erden gehalten, aber tief unbewusst versucht man mit aller Macht, sie aus dem Körper herauszudrängen. Hinter einer Idealisierung können sich also höchst zornige Gefühle verbergen. Ein Mechanismus, der oft nicht leicht zu durchschauen ist. Die Idealisierung spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wenn in Scheidungsfamilien besonders die Töchter dazu neigen, den abwesenden Vater anzuhimmeln. Der Psychotherapeut Michael Meifert.
Wenn in so einer Situation ein Kind sowieso erlebt hat, dass die Beziehung zu den Eltern, auch zwischen den Eltern, nicht so stabil sind, wie die Kinder das vielleicht in der Vergangenheit gedacht haben, wo die Brüche deutlich werden, dann kann natürlich Angst entstehen, einen geliebten Elternteil zu verlieren, sodass dann diese Idealisierung des Vaters die Funktion haben kann, den Ärger auf den Vater, den Zorn über die Trennung in der Familie nicht zu spüren, weil der Zorn zu einer weiteren Bedrohung führen könnte, weil das Kind nicht sicher sein kann, dass die Beziehung zu dem Elternteil den Zorn aushalten würde. Und insofern hat dann die Idealisierung, wo die Verkommenheit zugesprochen wird, die Funktion, diesen Zorn gar nicht erst zu spüren.
Wenn jemand eine Therapie beginnt, setzt er oder sie meist große Hoffnungen in den Therapeuten oder die Therapeutin. Viele wünschen sich, dass die alten Konflikte sich dieses Mal anders und besser lösen lassen als früher mit den eigenen Eltern. Dem Therapeuten wird dann die Rolle eines sogenannten guten Objektes zugeschrieben, was im psychologischen Verständnis eine Form von Idealisierung ist. Allerdings eine hilfreiche Idealisierung. Den Therapeuten oder die Therapeutin zu idealisieren, gilt als eine gute Voraussetzung, damit sich eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung entwickeln kann. Für manche Patienten sei es sogar lebensnotwendig, sagt die Psychoanalytikerin Beate Martius. Hauptsache sei, dass der Therapeut oder die Therapeutin damit gut umgehen kann.
Und die Idealisierung geschieht sehr, sehr häufig und ist nichts Schlimmes. Wir müssen nur damit umgehen und nicht denken, dass wir tatsächlich so großartig sind, wie in dem Moment der Patient uns sieht. Und es ist auch für uns eine Verführung, wenn die Patienten sagen, sie sind großartig. Das ist natürlich was Schönes, aber es stimmt natürlich nicht. Und gerade Männer verführt es ja dazu, dann zu Missbrauch überzugehen, weil sie so idealisiert werden.
Wenn es im Rahmen der Therapie nicht gelingt, diese Idealisierung aufzulösen, dann ist der Therapieerfolg fraglich. Eine Entidealisierung ist Voraussetzung für gelingende Ablösungsprozesse in der Eltern-Kind-Beziehung wie auch in der Psychotherapie.
Das ist Teil der therapeutischen Arbeit, vom Sockel herunterzukommen, und von daher gehört zu der therapeutischen Beziehung auch unserer Auffassung nach, dass der Therapeut sich auch sichtbar werden lässt als Mensch mit seinen Eigenschaften, die er hat, dass er deutlich macht, wo Idealisierung, Idealisierung sind und wo dem Gegenüber die Möglichkeit gibt, sich mit der realen Person auseinanderzusetzen.
Jeder Mensch hat starke und schwache Seiten, ist gut und böse. Solange man jemanden idealisiert, kann man diesen Menschen nicht wirklich wertschätzen und lieben. Frei von Idealvorstellungen zu sein, bedeutet allerdings nicht, dass man dann keine Ideale und keine Leitfiguren mehr hat.
Aber die müssen wir dann nicht mehr groß machen, unrealistisch groß. Also wir müssen irgendwann nicht mehr sagen, dass derjenige ein genialer Denker ist, und gleichsetzen, dass das auch ein idealer Mensch gewesen ist, sondern wir können das dann und ertragen es auch, diese Ambivalenz, dass jemand ein genialer Denker ist, aber als Mensch vielleicht doch nicht ideal.